Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Ratr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pulsetoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 16. Mai 2021, gleich dem 26. Odi Behesht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister zu politischen Gesprächen in Rom eingetroffen. Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden spricht mit Hamas-Führer. Und Verantwortungsträger in Katar und Kuwait erörtern mit Hamas-Funktionär die Lage in Gaza. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister zu politischen Gesprächen in Rom eingetroffen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Mohammad Javad Zarif, ist zu politischen Gesprächen mit italienischen Verantwortungsträgern in der Hauptstadt Rom eingetroffen. Heute wird Zarif eine Reihe von Begegnungen mit italienischen Regierungsvertretern sowie Würdenträgern in Vatikan haben. Während dieses Besuches wird der iranische Außenminister neben der Beratung zum Ausbau der gemeinsamen Zusammenarbeit im Bereich der bilateralen Beziehungen auch die Zusammenarbeit in Fragen von beiderseitigem Interesse auf internationaler Ebene erörtern. Zarif hatte zuvor in Spanien Verantwortungsträger des Landes zum Ausbau der bilateralen Beziehungen und der internationalen Entwicklungen sowie in Bezug auf den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen konsultiert. Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden spricht mit Hamas-Führer. Der Kommandeur der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran hat telefonisch mit dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas die neuesten Entwicklungen in Gaza erörtert. Laut der Nachrichtenagentur Fars führte General Ismail Rani, der Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden, ein Telefongespräch mit Ismail Haniya, dem Leiter des Hamas-Politbüros, über die neuesten Entwicklungen in Gaza. In diesem Telefonat lobte Rani die einzigartige und erfolgreiche Reaktion des Widerstands gegen die Aggression des zionistischen Feindes und die Verteidigung des palästinensischen Volkes. Der Kommandeur der Quds-Brigaden verurteilte auch die Brutalität des Besatzungsregimes in Quds. Ismail Haniya sagte in diesem Telefongespräch: Die Schlacht von Al-Quds ist die Schlacht aller Söhne der palästinensischen Nation. Er lobte auch die Position Irans zur Unterstützung der palästinensischen Nation. In mehreren Städten Europas sind gestern tausende Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern im Konflikt mit Israel auf die Straßen gegangen. In London forderten Demonstranten und Demonstrantinnen die britische Regierung auf, sich für ein Ende der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen einzusetzen. Auch in Paris gab es trotz Demonstrationsverbot Solidaritätskundgebungen. Verantwortungsträger in Katar und Kuwait erörtern mit Hamas-Funktionär die Lage in Gaza. Der katarische Außenminister und der kuwaitische Parlamentspräsident haben ihre Unterstützung für das palästinensische Volk ausgedrückt und Israels Aggression getadelt. Der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani und der kuwaitische Parlamentspräsident Marzouk al-Ghanem betonten am Samstagabend im Gespräch mit Ismail Haniya, dem Leiter des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, dass die Staatengemeinschaft Israel zur Einstellung seiner Aggression in Gaza und in der Al-Aqsa-Moschee veranlassen sollten. Al-Ghanem verurteilte die brutalen Verbrechen der israelischen Armee gegen das palästinensische Volk in Al-Quds Jerusalem, Gaza und anderen besetzten Gebieten sowie die Tötung wehrloser Frauen und Kinder und bekräftigte, dass sich das kuwaitische Parlament um Treffen mit dem Sekretär der Interparlamentarischen Union, IPU, bemüht, um die Lage in Palästina zu überwachen und Entscheidungen zur Unterstützung der Palästinenser zu treffen. Der kuwaitische Parlamentspräsident forderte alle arabischen und islamischen Länder auf, sich auf gemeinsame Anstrengungen zu konzentrieren, um die Aktionen der zionistischen Besatzer aufzudecken. Auch der katarische Außenminister Abdulrahman al-Thani versprach beim Gespräch mit Haniya seine Unterstützung für die palästinensische Sache. Haniya lobte auch die Menschen in Katar für ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk und ihre erneute Verbundenheit mit Al-Quds, der Al-Aqsa-Moschee und den Qassam-Brigaden. Gazaturm mit ausländischen Medienbüros zerstört. Am Samstag zerstörte Israel das 12-stöckige Al-Jalla-Gebäude in Gazastadt, in dem sich die Büros der US-Nachrichtenagentur Associated Press und des in Katar ansässigen Senders Al Jazeera befinden. 7 Pressebüros wurden bei dem Angriff zerstört und 3 Journalisten verwundet und Trümmer und Splitter flogen Dutzende von Metern entfernt, berichteten palästinensische Medien. Das israelische Militär behauptete in einer Erklärung, dass das mehrstöckige Gebäude Hamas-Militärbüros enthielt und behauptete, es habe Zivilisten gewarnt, sich vor dem Angriff vom Gebäude zu entfernen. Gary Pruitt, Präsident und CEO von AP, bezeichnete den Angriff als eine unglaublich beunruhigende Entwicklung. Er sagte, ein Dutzend AP-Journalisten und Freiberufler seien im Gebäude gewesen und rechtzeitig evakuiert worden. Wir sind schockiert und entsetzt darüber, dass das israelische Militär das Gebäude, in dem sich das AP-Büro und andere Nachrichtenorganisationen in Gaza befinden, angreifen und zerstören würde. Die Welt wird aufgrund der heutigen Ereignisse weniger darüber wissen, was in Gaza passiert, sagte er in einer Erklärung. Die US-Regierung sagte, sie habe das israelische Regime aufgefordert, die Sicherheit von Journalisten zu gewährleisten. Wir haben den Israelis direkt mitgeteilt, dass die Gewährleistung der Sicherheit von Journalisten und unabhängigen Medien eine vorrangige Aufgabe ist, twitterte Jen Psaki, Pressesprecherin des Weißen Hauses. Der amtierende Generaldirektor des Al Jazeera Media Network, Dr. Mustafa Soak, bezeichnete den Angriff als barbarisch und sagte, Israel sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Das Ziel dieses abscheulichen Verbrechens ist es, die Medien zum Schweigen zu bringen und das unermessliche Gemetzel und Leid der Menschen in Gaza zu verbergen, erklärte er. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am späten Samstag, das Regime sei noch mitten in dieser Operation, es sei noch nicht vorbei und diese Operation werde so lange wie nötig fortgesetzt. Italienische Hafenarbeiter weigern sich, Waffenversand an israelisches Regime zu unterstützen. Hafenarbeiter in Westitalien haben Berichten zufolge geplant, ihre Zusammenarbeit mit einem Waffentransportprozess zu verweigern, der auf die weitere Bewaffnung des israelischen Regimes inmitten seines Blutvergießens im Gazastreifen abzielt. Die Hafenarbeiter in der Hafenstadt Livorno trafen die Entscheidung, nachdem sie herausgefunden hatten, dass sie einen solchen Versandvorgang unwissentlich unterstützen könnten, berichtete die italienische Online-Zeitung Contropiano am Freitag. Die Arbeiter wurden darauf hingewiesen, dass einige der Container, die sie auf ein Schiff laden sollten, das für die Hafenstadt Ashdod in den besetzten Gebieten bestimmt war, Waffen und Sprengstoff enthielten. Sie beschlossen daher, den Prozess, an dem ein Containerträger namens Asiatic Island beteiligt ist, zu boykottieren. Die Waffen und Sprengstoffe werden verwendet, um die palästinensische Bevölkerung zu töten, die bereits in dieser Nacht von einem schweren Angriff getroffen wurden, wodurch hunderte Zivilisten, darunter viele Kinder, ums Leben kamen, schrieb die Zeitung. Es bezog sich auf die jüngste ernsthafte Eskalation der militärischen Angriffe des israelischen Regimes gegen den von Tel Aviv blockierten Gazastreifen. Laut der Tageszeitung wird die italienische Küste regelmäßig für Zwischenstopps von Schiffen genutzt, die in Richtung der besetzten Gebiete fahren. Am späten Donnerstag wurden Dutzende gepanzerte Fahrzeuge in die Küstenstadt Genua im Nordwesten Italiens gebracht, um ebenfalls in die besetzten Gebiete verschifft zu werden. Eine italienische Gewerkschaft, die zuerst ihre Ablehnung meldete, sagte, dass die Hafenarbeiter am Samstag einen pro-israelischen Protest auf Livornusstraßen abhalten sollten. Der Protest sollte in Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung stattfinden und um einen sofortigen Stopp der Bombardierung von Gaza fordern. Kämpfe zwischen afghanischen Streitkräften und Taliban beginnen, sobald dreitägiger Waffenstillstand endet. Die Kämpfe zwischen den Taliban und den afghanischen Regierungstruppen wurden wieder aufgenommen, nachdem ein dreitägiger Waffenstillstand, der zum Ende des heiligen Monats Ramadan angekündigt wurde, zu Ende ging. Lokale Beamte bestätigten, dass am Sonntag am Stadtrand von Lashkargah, der Hauptstadt der südlichen Provinz Helmand, Zusammenstöße zwischen den Kriegsparteien begannen. Die Kämpfe haben heute früh begonnen und dauern noch an, sagte Ataullah Afghan, Vorsitzende des Provinzrates von Helmand, laut AFP. Er sagte, Taliban-Kämpfer hätten Sicherheitskontrollen am Stadtrand von Lashkargah und anderen Distrikten angegriffen. Lashkargah ist Schauplatz intensiver Kämpfe, seit die Vereinigten Staaten am 1. Mai offiziell mit dem Abzug ihrer verbleibenden Truppen aus Afghanistan begonnen haben. Als die Gewalt eskalierte, forderte der afghanische Präsident Ashraf Ghani die Taliban auf, einen dauerhaften Waffenstillstand zu verkünden und sagte, der Abzug ausländischer Truppen würde der Gruppe keinen Anlass dazu geben, ihr eigenes Volk zu töten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden am Samstag trotz Waffenstillstand in fast 10 Provinzen mindestens 40 Menschen bei separaten Taliban-Angriffen getötet und verwundet. Die Taliban haben in mehreren Gebieten und Provinzen gegen den Waffenstillstand verstoßen und dabei Zivilisten und Militärangehörige getötet, sagte der Sprecher des Ministeriums Ruhollah Ahmad Zai. Die Taliban wiesen die Anschuldigungen jedoch zurück und beschuldigten stattdessen die Regierung, gegen den Waffenstillstand verstoßen zu haben. Die USA griffen Afghanistan 2001 an und behaupteten, die Taliban hätten Al-Qaida-Mitglieder beherbergt. Die Invasion entfernte das Taliban-Regime von der Macht, führte jedoch zu einer weit verbreiteten Militanz und Unsicherheit im gesamten asiatischen Land. Junta in Myanmar greift Anti-Putsch-Kämpfer mit Luftangriffen und Artillerie an. Das Militär von Myanmar hat einen Kampf gegen bewaffnete Anti-Putsch-Kämpfer im Nordwesten des Landes gestartet, um die weit verbreiteten Proteste zu unterdrücken, die nach der Machtübernahme der Junta im Februar ausgebrochen sind. Medien berichteten am Samstag unter Berufung auf lokale Behörden und Augenzeugen, dass Myanmars Armee Kämpfer der Childland Defense Force in der nordwestlichen Stadt Mindat angegriffen habe, was als einige der schwersten Kampfrunden mit lokalen bewaffneten Gruppen gegen das Militär beschrieben wurde. Myanmars Anti-Putsch-Regierung der Nationalen Einheit, die von Gesetzgebern gebildet wurde, die nach dem Putsch von der Armee daran gehindert wurden, ihre Sitze im Parlament einzunehmen, warnte in einer Erklärung. Innerhalb der nächsten 48 Stunden kann Mindat möglicherweise zu einem Schlachtfeld werden und Tausende von Menschen sind der Gefahr ausgesetzt, vertrieben zu werden. Das Militär soll den Kampf gegen die Kämpfer mit Artillerie, Bombardements und Hubschrauberangriffen gestartet haben. ein Einwohner aus Mindat, einer Bergstadt etwas mehr als 100 Kilometer von der Grenze zu Indien entfernt, sagte Reuters. In der Stadt sind rund 20.000 Menschen gefangen, die meisten von ihnen sind Kinder und alte Menschen, fügte der Bewohner hinzu. Unterdessen zitierte Reuters ein Mitglied der bewaffneten Gruppe mit den Worten vom Sonntag, die örtlichen Milizkämpfer hätten sich aus Mindat zurückgezogen. Die Junta verhängte am Donnerstag in Mindat das Kriegsrecht und verstärkte dann die Angriffe auf das, was sie als bewaffnete Terroristen bezeichnete, um die Unruhen nach dem Putsch zu unterdrücken. Oppositionsgruppen sagten, 15 junge Männer seien von den Junta-Kräften festgenommen und als menschliche Schutzschilde benutzt worden, als sie vorrückten. Myanmar wurde seit dem Putsch und dem anschließenden Tod von Hunderten von Menschen durch Sicherheitskräfte von täglichen Protesten erschüttert. Seitdem gab es Protestwellen und die Massen forderten die Freilassung von Suu Kyi und anderen inhaftierten Personen sowie die Rückkehr der Zivilherrschaft. Ferdowsi-Gedenktag in Iran. Der 25. Odibehesht im iranischen Sonnenjahr, 15. Mai, ist der Ferdowsi-Gedenktag in Iran. Der Weise Abulqasem Ferdowsi, der große Dichter Irans, wurde 329 im arabischen Mondkalender in der Stadt Tus in der Nähe der heiligen Stadt Mashhad, der Hauptstadt der Provinz Khorasan-Rasavi, geboren. Er starb im Jahr 1020 in seiner Heimat. Er ist der Autor des monumentalen, etwa 60.000 Verse umfassenden Shahnameh, Deutsch Buch der Könige. Shahnameh ist das Nationalepos der persischsprachigen Welt und eine Sammlung nationaler Geschichten von Königinnen und großen Helden Irans. Die persische Sprache und Ferdowsis Shahnameh haben seit Jahrhunderten eine lange und untrennbare Verbindung miteinander, so dass behauptet werden kann, dass das Werk des weisen Abulqasem Ferdowsi eine Wiederbelebung der persischen Sprache darstellte. Der bekannte deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe wurde von dem persischen Dichter inspiriert. Inzwischen hat aber auch die UNESCO die besondere Bedeutung der Schriften Ferdowsis gewürdigt und den 15. Mai zum Welt-Ferdowsi-Tag ausgerufen. Auf Basis seiner Gedichte wurden sogar Opern, zum Beispiel Rustam und Sohrab, in der westlichen Welt komponiert. In Berlin wurde anlässlich des 1000. Geburtstages von Ferdowsi die Exerzierstraße zu Iranische Straße umbenannt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19, Mashhad 20, Isfahan 19, Shiraz 23 und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Seit Monaten gärt es in Palästina und ausgerechnet zum Zuckerfest am Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan hat der wegen Korruptionsvorwürfen politisch schwer angeschlagene israelische Ministerpräsident Netanyahu die Lage absichtlich eskalieren lassen, mit vielfachen Unterdrückungs- und Vertreibungsmaßnahmen. Ohne westliche Unterstützung, insbesondere aus Washington, wäre Israel zu dieser weltweit beispiellosen Terrorpolitik nicht in der Lage, sagt der Bundesvorsitzende Christoph Hörstel für die Neue Mitte in unserem Interview. Es folgt der dritte Teil dieses Gespräches.
Herr Hörstel, Jerusalem und der Status dieser Stadt als Ganzes spielen eine zentrale Rolle im gesamten Nahostkonflikt. Der Tempelberg ist für Juden und für Muslime gleichermaßen von herausragender Bedeutung. Also die Sache ist so komplex. dass man nicht mehr weiß, wie man daraus einfach rauskommt. Warum tut sich die Staatengemeinschaft schwer, hier einzugreifen, hier einzuschreiten, um doch nach so vielen Jahren eine Lösung zu finden?
Wissen Sie, wenn westliche Politiker sagen, eine Lage sei kompliziert, wissen Sie, was meine erste Reaktion ist? Und ab jetzt wird gelogen und ab jetzt wird Korruption bemäntelt mit irgendwas anderem. Und wenn es nur die Kompliziertheit ist. Eine Kompliziertheit, da kenne ich mich richtig gut aus, das ist die afghanisch-pakistanische Situation. Da hieß es immer, das Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan sei so unübersichtlich und da seien dann eben Widerständler und Taliban und die könnten sich da verstecken und wird dann so ein bisschen Pakistan kritisiert und so. Dabei saß während des ganzen Krieges der letzten 20 Jahre die Taliban-Spitze in einer Stadt zusammen mit einem, in Balochistan nämlich, zusammen mit einem großen CIA-Büro. Ja? Die hatten da wunderbare Gespräche miteinander. Dieses alles ist gelogen und der Nahe Osten ist für mich, Entschuldigung, gar nicht kompliziert. Es ist einfach so, dass man sich ganz schlicht von zwei Dingen leiten lassen muss, wenn man richtig Politik machen will. Und das gilt immer, nicht nur im Nahen Osten. Zunächst mal muss man die Wünsche und die Bedürfnisse der Menschen zur Kenntnis nehmen, aller Menschen. Und dann wird man gerecht urteilen müssen. Und dann wird man nach diesem gerechten Urteil so vorangehen, dass keiner durch den Rost fällt, dass jeder leben darf, dass man miteinander klarkommt. Ich meine, wenn man mal wegguckt von den Dingen, die heute passieren und sieht auf diesen Tempelberg, es geht doch um Glauben. Es geht um Gott. Es geht um Dinge, wie wir unser Leben ausrichten. Der Tempelberg ist doch eine Chance. Eine Chance für beide Seiten zu üben, wie man miteinander klarkommt, im Respekt vor dem jeweiligen Glauben des anderen. Und das passiert einfach gar nicht. Und ich hatte eingangs geschildert, wie das aussieht, dass die Polizei mit Stiefeln in die Al-Aqsa-Moschee rennt, schmeißt unter die Gläubigen Blend- und Tränengasgranaten und verhält sich, ich will gar nicht sagen, wie die wilde Sau, weil die Schweine sind ganz nette Tiere. Und das sind so Dinge, die gehen eben gar nicht. Und Dinge, die gar nicht gehen, macht Israel die ganze Zeit. Und die ganze Welt schaut zu. Und das liegt an der sagenhaften Macht, ganz offensichtlich, die hinter Israel steht. Und wir wissen, diese Macht ist nicht sagenhaft. Da steckt die Familie Rothschild dahinter und wir sagen Familie Rothschild. Und das ist auch ungerecht, denn es sind 3-4 von diesen fantastischen Herren, die das einrichten. Nicht meine Frau ist dabei. Und der Rest der Familie ist so dermaßen reich und wohllebend, dass er sich daran gewöhnt hat, dass er die Klappe hält. Und ein Einzelner muckt vielleicht mal auf. Das sind die Dinge, um die es geht. Und sowas nenne ich einfach nur Finanzmafia. Ja, und natürlich hat es mit Recht und Gesetz und Demokratie gar nichts zu tun. Und ist mir klar gewesen, dass natürlich ohne diese Familie Rothschild diese ganze verfluchte Konstruktion des Zionismus und diese Staatengründung nicht zu denken wäre. Sodass ich sehr oft sage, es hat einfach die Familie Rothschild gefunden, dass ihre Bank Leumi in Palästina einen Staat drumherum brauche. Also hat sie einen basteln lassen, egal was das gekostet hat. Und diese Art Dinge gehen so nicht weiter. Das ist eine Welt, die wir so nicht fortleben lassen wollen. Ja? Das geht nicht, weil es nicht baut und weil es irgendwann in einer großen Explosion enden muss. Das ist voraussehbar. Und hinterher kann ich dieses dumme Geheule von den Leuten schon nicht mehr hören. Wie traurig ist dies, wie jammervoll ist das und hätten wir doch. Nein, jetzt ist und jetzt tun wir und das passiert nicht.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Ein weiterer Sonntagabend mit dem Hörerpostprogramm ist angebrochen. Ganz besonders freuen wir uns, dass unser Breisgauer Stammhörer wieder in der Runde mit dabei ist. Inzwischen haben wir Muslime auch das Fitr-Fest zum Abschluss des heiligen Fastenmonats gefeiert. In Deutschland und angrenzenden Ländern hatten die Muslime in diesem Jahr Glück, denn aufgrund des gesetzlichen Feiertages Christi Himmelfahrt, an dem auch der Vatertag gefeiert wird, hatten sie frei und konnten so auch ihren Feiertag, das Fitr-Fest, begehen, wenn auch schon wie im vergangenen Jahr unter den Auflagen der Corona-Pandemie. Das war ja auch bei uns in Iran der Fall. Alles überschattend sind derzeit aber die äußerst traurigen Ereignisse in Palästina und noch schlimmer die Reaktionen bzw. die Nichtreaktionen der Verantwortungsträger, vor allem in der westlichen Welt. Wie sehr da mit zweierlei Maß gemessen wird, wird immer offensichtlicher. Das ist sehr, sehr bedauerlich und man kann zu Recht fragen, wenn das ein Ende hat. Ein Hoffnungsschimmer sind die Menschen, die am Nakba-Tag auf die Straßen gegangen sind, um die Palästinenser zu unterstützen. Trotz allem danke, liebe Hörerfreunde, für Ihre Glückwünsche zum sogenannten Zuckerfest. Zu den Gratulanten gehören die Iran-Kenner Gisela und Manfred Grüter aus dem hohen Norden Deutschlands in Fahretoft und unser österreichischer Stammhörer Paul Gaga, der in diesem Zusammenhang gleich auch noch eine Positivmeldung bereit hatte und dazu am 11. Mai schrieb: Werte Redaktion, darf ich Ihnen zum bevorstehenden Ramadanfest meine Glückwünsche übermitteln? Und Österreich, Fasten heilen teilen. Ramadan geht zu Ende. Diese Woche geht in Österreich der Ramadan mit dem Zuckerfest zu Ende. Für die muslimische Jugend Österreichs nicht nur Fastenzeit, sondern auch Zeit für einen Dienst an der Gesellschaft. So gaben junge Muslime lernschwachen Mitschülern gleich welcher Religion gratis Online-Nachhilfe. Andere kochten für Obdachlose. Schön, dass es in dieser schwierigen Zeit noch so positive Meldungen gibt. Mit sonnigen Grüßen bei einem kurzen Sommergastspiel. Für die nächsten Tage ist nämlich wechselhaftes, regnerisches Wetter angesagt. Und das, obwohl am Donnerstag Christi Himmelfahrt hierzulande ein Feiertag ist. Paul Gaga. Eine wirklich schöne Nachricht, lieber Herr Gaga, die wir gerne mit den anderen Hörerfreunden teilen. Ein wertvoller Beitrag der Muslime in der österreichischen Gesellschaft, um zum Abbau der Vorurteile beizutragen. Herzlichen Dank für Ihre diesbezügliche Aufmerksamkeit sowie auch einen weiteren Empfangsbericht. In Kassel wird von Stefan Lipsius ebenso in jedem Jahr an diesen muslimischen Feiertag gedacht. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, zum morgigen Fest des Fastenbrechens Eid al-Fitr gratuliere ich vielmals allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer deutschsprachigen Redaktion in Teheran und sende ihnen allen die herzlichsten Grüße und Glückwünsche zu dem bedeutenden Fest und Feiertag am Ende des diesjährigen Fastenmonats Ramadan. Meine guten Wünsche verbinde ich auch dieses Jahr mit der Hoffnung, dass trotz der zahlreichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie die Möglichkeit besteht, in familiärer oder kleinerer Runde das Eid al-Fitr-Fest feierlich und fröhlich zu begehen. Angesichts der vielfältigen Krisen in der Welt und der Zuspitzung verschiedener Konflikte ist die zentrale Botschaft des Ramadans, sich durch bewussten Verzicht auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren, sowie Güte, Barmherzigkeit, Vergebung und Solidarität zu praktizieren und darüber hinaus Brücken der Verständigung zu anderen Menschen zu bauen, weiterhin von zentraler Bedeutung und sollte daher von allen Menschen guten Willens immer wieder aufs Neue beherzigt werden. Herzliche Grüße und nochmals alle guten Wünsche für den Feiertag, Stefan Lipsius. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren persönlichen, gesundheitlichen Heilungsprozess, lieber Herr Lipsius. OM Bernd Seiser verband seine Glückwünsche zum Ramadan mit dem Bericht vom 40. überregionalen virtuellen DXA-Treffen in Ottenau. Sehr geehrte deutsche Redaktion von IRIB, zuerst freundliche Ramadan-Grüße und wie am Sonntag bei Wir und unsere Hörer gewünscht, gleich der Bericht von unserem 40. überregionalen DX-Treffen. Eine Bitte habe ich noch, da letzten Sonntag bei Wir und unsere Hörer am Stammtisch nach längerer Pause auch unser Hörerclub-Mitglied Heinz-Günther Hessenbruch vertreten war, möchte ich ihm ganz herzlich zu seinem Geburtstag im Mai gratulieren. Mit dem IRIB-Empfang bin ich weiterhin zufrieden. Auch am 8. Mai war das Programm noch zu verstehen, auch wenn bei etwas schlechterer Simpo-Bewertung. Freundliche Grüße, Bernd. Danke sehr, Herr Seiser, für alles. Auch wir möchten uns hiermit an die nachträglichen Geburtstagsgrüße für unseren Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch anschließen und ihm zu seinem halbrunden neuen Lebensjahr nur das Beste, verbunden mit Gesundheit und Wohlergehen, wünschen. Auf, dass er auch in diesem Jahr weiterhin unsere Sendungen täglich hören kann. Nun werfen wir einen Blick in OM Seisers Bericht vom 40. überregionalen DX-Treffen. Darin heißt es unter anderem: Am Samstag, dem 8. Mai 2021, trafen sich mit Agnes, Armin, Beatrix, Bernd, Bihui, Birgit, Christian, Christoph, Eva, Gerhard, Hans-Werner, Hartmut, Hayati, Horst, Kai, Klaus, Manfred und Manfred, Oliver, Peter, Ralf, Sabrina und Siegbert, 23 Freundinnen und Freunde des Internationalen Rundfunk-Fernempfangs bereits zum 40. Mal. Doch diesmal nicht wie 38 Jahre gewohnt in Ottenau, sondern alle von zu Hause aus via Skype-Videokonferenz oder telefonischer Zuschaltung. Wie seit der Gründung des RTI-Hörerclubs Ottenau üblich, war auch das 40. überregionale DX-Treffen wieder mit dem Radio Taiwan International Hörerclub-Treffen verbunden. Der RTI-Hörerclub Ottenau konnte auch sein 15-jähriges Jubiläum begehen. Möglich wurde diese Zusammenkunft nur durch die umfangreiche Vorbereitung und Organisation von RTI-Hörerclub-Sekretärin Sabrina Sander-Petermann, bei der ich mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken möchte. Fast 14 Stunden hat Sabrina die Regie über unser Treffen geführt und auch schon bei der Vorbereitung unserem RTI-Hörerclub viel Zeit geopfert. Deshalb auch ein Dank an ihren Ehemann Thomas für sein Verständnis. Zu Beginn des Treffens wurden Fritz Andorf sowie Siegbert Gerhard, der schon am ersten überregionalen DX-Treffen 1980 teilgenommen hat, zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Radiofreunde gedachten den leider verstorbenen Hörerfreundinnen Klaus Balke aus Alfter, Friedrich Stör aus Wendelstein, Hermann Heine Pietschmann aus Erfurt, Gründungs- und Ehrenmitglied Fritz Andorf aus Meckenheim und Maria Hübert von Radio HCJB. Für 20-malige Teilnahme an den Murgtal-Treffen wurde Birgit Denker aus Frankfurt und für 40-malige Teilnahme wurde Bernd Seiser aus Ottenau geehrt. Es folgte ein Rückblick auf das letztjährige überregionale DX-Treffen. Wir waren sowohl von den örtlichen Vereinen in Ottenau und Umgebung als auch bei den deutschsprachigen Kurzwellen-Hörerclubs bei den ersten, die im Mai 2020 so eine Skype-Unterhaltung abgehalten haben. In den zurückliegenden 12 Monaten hat der Ottenauer Hörerclub weitere 7 neue Mitglieder erhalten. Vielen Dank auch an alle Redaktionen und Programme, die in ihren Sendungen oder Zeitschriften über den Verlauf unseres Treffens berichten und uns auch in den nächsten Jahren weiterhin unterstützen. Als Termin für das 41. überregionale DX-Treffen wurde Samstag, der 14. Mai 2022 festgelegt und darum gebeten, diesen Termin vorzumerken und bei Veranstaltungen Rücksicht auf diesen Tag zu nehmen und auf andere Termine auszuweichen. Mit freundlichen Grüßen, Bernd Seiser. Besten Dank, lieber Herr Seiser, für den Einblick in den Ablauf des DX-Treffens und den dazugehörigen Zeitungsbericht Ihrer Lokalzeitung. Wir wünschen sehr, dass im nächsten Jahr wieder ein persönliches Treffen der Kurzwellenfreunde in Ottenau stattfinden kann. Nun singt Ehsan Khaja Amiri für Sie das Lied Boyat Bargasht, eine Aufforderung zur Rückkehr zu vergangenen Momenten über die zerstörte Brücke, zurück zur Liebe und zum Lachen.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته، باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق، یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه، یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه و حال بهتره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه و حال بهتره از اون که زندگی میشه.
Heute können wir uns bei unserem Hörerfreund Lutz Winkler im Taunus gleich für zwei Empfangsberichte bedanken. Sie sind vom 14. April und vom 3. Mai, wobei er im Mai schlechtere Sympowerte mitteilte. Wir hoffen, dass es nur vorübergehend ist. Zum Empfangsbericht im April schrieb Herr Winkler: Schmittin, den 20. April 2021. Liebe Freunde der deutschen Redaktion von IRIB in Teheran, herzlichen Dank für die interessanten Sendungen, die Vielfalt und Informationen aus dem Iran. Die Sendungen, in denen über die Kultur Ihres Landes berichtet wird, finde ich immer wieder interessant und hörenswert. Auch die Musikbeiträge, die ja den reichen Schatz der iranischen Kultur aufzeigen, sind immer wieder gern gehört. Der Empfang der Sendung auf Kurzwelle im Rhein-Main-Gebiet ist in der Sommerperiode weiterhin gut und mit einem guten Signal möglich. Das Frühlingswetter ist kalt und feucht, immer wieder schneit es und die Frühlingsboten werden immer wieder von Schnee bedeckt. Ich hoffe, dass der Frühling mit seinen wärmeren Tagen nun bald kommt. Ich möchte an dieser Stelle schon wieder schließen. Viele Grüße an alle in der Redaktion und bleiben Sie bitte weiterhin alle gesund. Viele Grüße aus Deutschland, Ihr Hörer Lutz Winkler. Gefreut haben wir uns auch über eine Mail aus Bad Lobenstein von Johannes Wenzel, von dem wir schon eine Weile keine Post mehr bekommen hatten. Liebes Team der deutschen Redaktion, einen herzlichen Gruß nach Teheran. Ich möchte mich nach längerer Zeit wieder melden. Die immer sehr interessanten Programme aus dem Iran höre ich sehr gerne. Der Empfang auf der 5940 kHz ist hier bei mir eigentlich stabil mit SIMPO 3. Ja, und wenn es mal zu schlecht ist, dann gibt es die Pars-Today-Internetseite. Anbei ein Empfangsbericht für eine QSL-Karte. Ihr Hörer Johannes Wenzel. Sehr schön, Herr Wenzel, dass Sie sich nun wieder mal gemeldet haben. Das zeigt uns, dass doch noch mehr Hörer an den Empfängern sitzen, als vielleicht vermutet. Für uns ist es wirklich wichtig, das zu erfahren. Danke für den Empfangsbericht aus der Winterperiode. Hoffentlich können Sie uns auf der Sommerfrequenz noch besser hören. Heute haben wir noch weitere Hörerfreunde dabei, die sich länger nicht gemeldet haben. Dazu gehört auch Dieter Sommer in Eisleben, der sich nach 10 Jahren im August letzten Sommers bei uns gemeldet hatte. Nun bekamen wir wieder eine Mail von ihm. Sehr geehrte Redaktion von IRIB, zunächst vielen Dank für die Neujahrswünsche, die ich Ihnen hiermit natürlich auch wünsche. Ich wollte Ihnen schon vor längerer Zeit schreiben, aber es war nicht eher möglich. Leider ist Ihre Modulation zurzeit ziemlich leise, somit ist es kein Vergnügen, Ihre Sendungen zu verfolgen. Die Signalstärke ist allerdings sehr gut. Ich habe in letzter Zeit jeden Abend Ihre Sendung gehört, aber wie schon erwähnt, es ist kein Vergnügen. Bitte geben Sie diese Info weiter an die Sendetechniker von IRIB, damit sich bald etwas ändert. Ich kenne IRIB noch mit einer ausgezeichneten Modulation und Signalstärke. Werden eigentlich wieder QSL-Karten von Ihnen versendet? Ich vermisse die Post von IRIB mit den schönen Kalendern, QSLs, Souvenirs etc. In der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, verbleibe ich mit 73 und bleiben Sie gesund. Ihr Hörer Dieter Sommer. Herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, Herr Sommer, und die beiden Empfangsberichte vom 20. und 27. April mit Simpo 55 3x3, ebenso für die beiden Fotos. In unserer Mailbox fanden wir auch zwei Empfangsberichte von einem anderen Seltenschreiber, die uns unser Kollege aus Berlin weitergeleitet hat. Sie sind von Marcel Gogolin aus Mainz und er hat sie am 21. und 28. April angefertigt. Bei den Simpo-Werten gab er die 3 an. Außer dem Wunsch für eine QSL-Karte gab es keine Anmerkungen. Der letzten Mail von Herrn Gogolin vom Juli 2020 konnten wir den Wunsch nach einer Iran-Reise entnehmen. Wenn die Pandemie besiegt ist, steht eine Rundreise durch den Iran bei mir auf der Liste der zu erledigten Dinge ganz vorn. Vor allem die Sendung mit uns durch den Iran verfolge ich regelmäßig mit höchstem Interesse. Lernt man so doch ein in den westlichen Wertemedien kaum beachtetes Land näher kennen. Auch Dieter Sommer hatte schon mal den Wunsch einer Iran-Reise geäußert. Wieder mal Post gab es auch aus Dänemark. Liebe Redaktion, beste Grüße aus Dänemark. Ich freue mich, dass ihr noch auf Kurzwelle seid. 7300 kHz ist nicht immer gut bei mir, war aber gestern ganz klar und deutlich zu verstehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich QSL von euch bekomme und habe alle in meiner Sammlung. Entschuldigen Sie mich, dass ich als Ausländer nicht so gut im Deutsch bin. Seid alle bestens gegrüßt. Hans-Werner Lollicke, Hedehusene. Danke, lieber Herr Lollicke. Kein Problem, alles zu verstehen. So schlecht ist es gar nicht, Ihr Deutsch. Prima, dass Sie am 4. Mai Simpo-Werte von 4 und 5 hatten. OM Bernd Seiser hat uns dankenswerterweise einen Empfangsbericht von Christoph Paustian aus Häusern weitergeleitet. Darin steht: Häusern, 2. Mai, 21. Sehr geehrte deutsche Redaktion von IRIB, auch heute waren meine Kurzwellen auf Ihre Station gestellt. So verfolgte ich Ihre deutsche Sendung mit einem Weltempfänger von Medion in der Zeit von 17.20 bis 18.20 UTC auf 7300 kHz in verständlicher Qualität mit Simpo 33434. Über Ihre QSL-Karte, falls möglich, würde ich mich wieder sehr freuen. Hörenswert in Ihrem Programm war die Reihe Wir und unsere Hörer. Viele Grüße vom Südschwarzwald, Ihr Hörer Christoph Paustian. Wir danken vielmals, Herr Paustian, für zwei Empfangsberichte. Sie können Ihre Berichte auch gerne an unser Büro in Berlin schicken. OM Seiser merkte noch an: Es hat mich gefreut, von Hörerclub-Mitglied Christoph Paustian zu erfahren, dass auch er wieder besseren Empfang hat wie im Winter. Gerne möchte ich in der nächsten Sendung Christoph Paustian in Häusern, Helmut Schafheitli in Singen und Martina Pohl in Überlingen freundlich grüßen. Vielleicht konnte Martina schon die kürzlich in Überlingen eröffnete Landesgartenschau besuchen und will mal bei Wir und unsere Hörer darüber berichten. Zu dem Thema noch eine Hörerfrage, ist aber nicht eilig. Gibt es auch im Iran solche garten- und landschaftsbezogene Veranstaltungen wie in Deutschland, die bundeslandbezogene Landesgartenschau oder gar die Bundesgartenschau? Herzliche Grüße, Bernd. Danke, Herr Seiser. Wir werden im Laufe der nächsten Zeit auf Ihre Frage eingehen. Ob Frau Pohl schon die Landesgartenschau in ihrer Heimatstadt Überlingen besucht hat, wissen wir nicht. Den ihren letzten Empfangsberichten beigefügten Zeilen zufolge hatten die Pohls aufgrund der guten Wettervorhersage am letzten Sonntag eine Wanderung geplant. Aber sicher werden die Poles im Laufe dieser Ausstellung, die vom 9. April bis zum 17. Oktober geht, noch oft Gelegenheit für einen Besuch dort haben. Für die Mails von Helmut Matt, Volker Wildschrei und anderen ist heute leider keine Zeit mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass Herr Matt wieder auf den Posten ist. Ihnen allen danke fürs Zuhören heute und Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.